Die Inflation ist im Griff, die US-Wirtschaft brummt und der US-Dollar ist stark. Damit stehen eigentlich alle Zeichen pro USA und kontra alle anderen. Was das genau bedeutet, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Milan Dahl, begrüße Sie ganz herzlich aus Peking. Ich bin immer noch in China. Das Internet ist immer noch mein größter Schmerzpunkt. Das muss und darf ich auch ganz, ganz klar so sagen. Ja, es gibt auch immer Lösungen. Meine Lösung heißt, ich gehe halt über mein Telefon und ja, mache dann da halt mein Hub sozusagen draus. Aber ich muss natürlich immer wieder halt dafür sorgen, dass ich eben genug Datenvolumen habe. Und das ist dann irgendwie manchmal schon so ein bisschen nervig. Selbst wenn ich hier im Hotel Zugang zum Wi-Fi habe, komme ich aber nicht raus. Und das ist schon irgendwie ein bisschen schräg. Denn am Ende, China will ganz groß mitspielen, tut es am Ende ja auch. Und ich kann Ihnen eins sagen, ja, das ist die Zukunft hier in Asien. Hier wird definitiv die Zukunft stattfinden. An China führt kein Weg vorbei. Aber da muss man sich auch mal langsam Gedanken machen, ob man nicht auch tatsächlich den Datenverkehr dann so zulässt. Wenn man über Business reden will, dann muss man halt auch Business zulassen. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Ja, ich habe natürlich so ein paar Ausflüge gemacht. Ich habe mir zuerst mal was mitgebracht, was ich ziemlich schräg fand. Hat mir ein Freund gezeigt, den Investment-Salon in Shanghai, der immer wieder am Samstag stattfindet. Und zwar am Rahmen oder am Platz, wo halt die ehemalige Börse steht. Ja, das ist jetzt mittlerweile für das Gebäude anders genutzt, aber da, wo eben früher die Börse war, seit 30 Jahren findet jeden Samstag dort der Investment-Salon statt und da kommen die Leute einfach so zusammen. Ja, also das ist nicht wirklich organisiert, man kommt einfach zusammen. Es fängt irgendwann so gegen Mittag an und geht bis in die Nacht hinein. Und Sie sehen es, ja, da wird wirklich geschwätzt und geredet, jeder hat irgendwie eine Idee. Und es geht tatsächlich eben auch darum, wirklich zu sagen, ja, wie sagte mein Freund, ja, man muss halt Call machen. Also man muss eben wirklich eine Ansage machen über das, was dann praktisch am Montag läuft. Und das wollen die Leute hören und das wollen die Leute dann eben auch handeln. Und wehe, man liegt falsch, dann hat man sein Gesicht verloren. Zugegeben, da haben wir es hier doch etwas leichter als Analysten, denn sie wissen zumindest, dass es immer um Chancen, Risiken geht und um Wahrscheinlichkeiten. Und natürlich eine klare Aussage einmal nicht gemacht werden kann, aber auch nicht gemacht werden darf, in dem Sinne von morgen steigt das oder morgen fällt das, ist auch geradewegs unseriös. Aber das ist im Endeffekt das, was die Leute hier erwarten. Ich fand das sehr interessant, auch mal so zu erfahren und auch wirklich live zu beobachten. Und viele von denen, die Sie da so sehen, die sitzen wirklich auf Millionenbeträgen, weil sie schon seit 30 Jahren auf diesen Aktien sitzen, ohne jemals irgendwas davon zu verkaufen. Und ja, das gibt es dann eben auch, aber das gibt es am Ende ja auch überall auf der Welt. Dann war ich auf der chinesischen Mauer. Selbstverständlich, wenn man nach Peking geht, dann geht man natürlich dahin. Ich habe dann Tagesausflug gemacht. Und wenn ich einen Tipp geben kann, wenn Sie nach China kommen, egal welchen Ausflug Sie machen, machen Sie morgens möglichst früh. Da haben Sie wenigstens noch die Chance, irgendwas davon zu sehen, was Sie auch sehen wollen. Denn dann sind noch nicht alle unterwegs. Und das sehen Sie ja an der Mauer. Hier ist nicht wirklich so viel los. Ich war gegen 8:30 dann da vor Ort. Und da konnte ich tatsächlich noch die Schönheit der Mauer bewundern. Auch das Imposante. Und über die chinesische Mauer an sich müssen wir nicht groß reden. Das Ding ist ewig lang. Und es ist eigentlich völlig egal, wo, von welcher Stelle Sie gucken, weil natürlich die Mauer ist halt die Mauer, muss man fairerweise dann auch sagen. Aber nichtsdestotrotz, sie ist sehr, sehr, sehr imposant und es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Ganze mal anzuschauen, weil natürlich mit den Bergen und diese Mauer und das Ganze im Zusammenspiel schon sehr, sehr, sehr schön ist und auch natürlich eine gewisse Bedeutung hat. Dann habe ich Ihnen was mitgebracht, was passiert, wenn Sie am Nachmittag irgendwo hingehen. Das ist der Sommerpalast bei Peking. Ja, wo es auf der Rückfahrt dann hinging und sie sehen im Endeffekt gar nichts mehr vom Sommerpalast, weil sie eigentlich nur noch Menschen sehen, die sich dann einfach da aufhalten, Reisegruppen, die meisten natürlich dann Mainland China, also hier aus China, aber auch viele Schüler, die jetzt im Oktober eben dann so Ausflüge machen, ja, und die kommen alle zusammen. Und dann sind sie als Tourist mehr oder weniger verloren. Ja, also glaubt, das, ich meine, ist auch ganz spannend, auch ganz witzig, aber nichtsdestotrotz, wenn sie wirklich was sehen wollen, dann ist das nicht unbedingt die Zeit, am Nachmittag dann sich das anzugucken. Da kann man was anderes machen. Das mal dazu und jetzt gehen wir direkt in die Zahlen rein. Ja, was gab es in den vergangenen Tagen? Eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel heute am 23., beziehungsweise ich nehme das jetzt ja am Donnerstag für mich aus, am 24. Oktober. Nichtsdestotrotz, es ging um die Verkäufe bestehender Häuser in den USA, da ist man auf einem 14-Jahres-Tief. Das heißt, da ist die Stimmung letzten Endes nicht wirklich groß oder so gut, wie man das erwartet. Und das könnte natürlich ein Problem sein auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind nach wie vor, das habe ich zumindest gelesen und verfolgt, die Hausbauer, die Hausbaugesellschaften, Firmen, Unternehmen, wie auch immer, eher zuversichtlich, dass das Ganze trotzdem auch noch okay ist. Man muss es natürlich beobachten. Auf der anderen Seite, wir gehen mal in den Donnerstag rein und dann auch in die kommende Woche stehen jetzt die entsprechenden Zahlen wieder an aus dem BIP, aus dem Bruttoinlandsprodukt. Da erwartet man schon deutlich bessere Zahlen, als das man aus den Häusern sieht. Das kann vielleicht auch mit den Zinsen zusammenliegen, die immer noch dann für Häuser vielleicht, also mit den Hypothekenzinsen, etwas höher sind, als die Leute sich das wünschen, oder sie warten eben ab, ja, ob sich das dann mit den Zinssenkungen durchschlägt. Das muss man eben sehen, aber nichtsdestotrotz, hier ist die Stimmung etwas eingetrübt. Dann gehen wir heute in den Donnerstag rein. Es kommen die Einkaufsmanager-Indizes auf den Tisch aus dem verarbeitenden Gewerbe, aus den Dienstleistungen. Dienstleistungen ein bisschen vorne, verarbeitendes Gewerbe eher unter den 50, also eher so ein bisschen abnehmend, abbauend. Und dann aus den USA noch die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe. Hier wird mit einer leichten Steigerung gerechnet, aber alles in allem ist man da soweit im Rahmen, wenn man sich diese Dimension mal anguckt. Zumal man sich dann auch mal anschauen muss, wo im Endeffekt dann auch als Prozentzahl die Arbeitslosen dann stehen in den USA. Und das ist ja letzten Endes nicht wirklich so viel im Vergleich zum Deutschland beispielsweise, wo ja 6% dann entsprechend sind. Dann am Freitagmorgen der IFO Geschäftsklimaindex steht zu Buche. 85,6% oder 85,6 Punkte zu 85,4 Punkte. Das ist die Erwartung. Ob es sich so zeigt oder ob es so kommt, wird sich zeigen. In meinem Grundsatz, was ich so beobachte und auch so höre, ist die Stimmung eher, naja, verhalten, wenn es um die Wirtschaftskraft geht, um das Geschäftsklima in Deutschland. Man muss sehen, was dann letztendlich die Befragten sagen. Und dann darf man vielleicht mal gucken, ob es eine Reaktion im DAX gibt, ob der Euro in irgendeiner Art und Weise betroffen ist, wobei der momentan ja eher zur Schwäche neigt. Das sollte sagst, daran letztendlich auch nichts ändern. Heißt also eigentlich jetzt nicht ganz so wichtig. Aber trotzdem, wer Intraday unterwegs ist im DAX, der darf da vielleicht mal erstmal abwarten und gucken, was passiert. Dann gehen wir in die kommende Woche rein. Wir reden über das Verbrauchervertrauen in den USA. Nochmal Stellenangebote kommen damit dazu. Hier bin ich eher positiv gestimmt, zumindest das Verbrauchervertrauen angeht. Einmal klassischerweise auf der einen Seite, auf der anderen Seite läuft es ja auch zumindest mal okay in den USA. Es ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt, müssen wir auch sagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir ein bisschen weiter schauen, Bruttoinlandsprodukt, das dann für den Mittwoch erwartet wird, mit 3,0% vorangegangen und dann vergleichbar mal mit Deutschland mit minus 0,1%. Jetzt zuletzt im dritten oder ja genau im zweiten Quartal. Das sind schon deutliche Unterschiede. Und da kann ich mir eben vorstellen, dass das Verbrauchervertrauen dann nach wie vor doch durchaus positiv ist und die Leute eben auch zumindest mal einigermaßen positiv in die Zukunft schauen und dementsprechend halt auch konsumieren. Hier zum Beispiel aus China kann ich Ihnen sagen, die Leute konsumieren sehr, sehr gerne. Ich sage es ja immer wieder, die Stores, die Sie hier sehen, die sind eine völlig andere Dimension. Die haben Lagerhallencharakter, sind durchdesignt und sind halt auch echt gut besucht und sie finden auch die hochwertigsten Designer an jeder Ecke, so kann man es wirklich fast sagen. Und auch die Leute sind elegant angezogen, wie auch immer sie elegant definieren, ich formuliere es mal so, gepflegt angezogen. Und das schlägt sich eben und das zeigt sich dann eben auch über das Konsumverhalten. Man zeigt eben auch, wer man ist, man zeigt, was man hat, man will irgendwo zugehören, ob das jetzt Street-Style ist oder eben eine gewisse Eleganz oder ein gewisser Business-Look. Ja, das ist dann letzten Endes ja immer unterschiedlich. Aber ja, darauf legen hier die Menschen schon Wert, finde ich auch mal ganz interessant. Ja, das mal so zu China nochmal. Dann am Mittwoch, es geht um die Arbeitslosigkeit in Deutschland mit der Arbeitslosenquote. Da haben wir stehen die 6,0%. Das Bruttoinlandsprodukt am Donnerstag eher ernüchternd. Ja, 0,1 im vergangenen Quartal, also im Quartal 2, dann fürs Quartal 3. Muss man halt sehen, was dann entsprechend kommt. Und eben für die USA das Bruttoinlandsprodukt 3,0. Vielleicht geht es ein bisschen höher. Das dürfte eher dann logischerweise nochmal wieder für die Indizes wichtig sein und interessant sein. Könnte aber auch für den Dollar nochmal interessant sein, wo der momentan sowieso zur Stärke neigt. Dann geht es in Deutschland in die Verbraucherpreisindex. 1,6% ist die Inflationsrate da momentan. man darf davon ausgehen, dass es im Endeffekt so bleibt. Ob jetzt die EZB sich direkt nochmal so genötigt sieht, weitere Zinssenkungen durchzuführen, das muss man sehen, das kann man dann verfolgen. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich nochmal einen Schritt weitergeht, wobei von der Fed hier eher momentan verhaltenere Töne zu hören sind, zumindest einige Mitglieder der Fed äußern sich so, dass man da durchaus mal was überspringen kann, muss man also an der Stelle auch mal sehen. Ja, und dann geht es eben am Donnerstag weiter in die Verbraucherpreise für die Eurozone, 1,7% haben wir hier zuletzt. Ich kann mir vorstellen, dass es eben auch hier so mehr oder weniger im Gleichklang mit Deutschland läuft, ja, dass man dann halt so ein Stückchen weiter runtergeht. Hier ist aber auch natürlich die Frage, sollte es tatsächlich nochmal weit runtergehen, inwieweit ist man dann nicht schon wieder zu weit weg vom Inflationsziel der EZB? Und das könnte dann so sein, dass man dann vielleicht davon hört, dass die Zinsen erstmal unverändert bleiben, um das Ganze weiter zu beobachten. Also Sie sehen, genau das weiß man nicht, wie auch. Ja, man hält sich ja immer bedeckt und überrascht dann lieber die Märkte. Aber das sind eben die Dinge, die man sich dann selber auch mal überlegen kann, wo die Reise dann hingehen könnte und welche Positionierung dann Sinn macht. Ja, da helfe ich natürlich gerne aus charttechnischer Sicht, aber natürlich habe ich auch hier nicht die Glaskugel, was die Fed oder die EZB tatsächlich macht. Und dann geht es am Freitag in die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die Non-Farm Payrolls, Klassiker mit Volatilität, da darf gerechnet werden. Wir haben die Arbeitslosenquote aus den USA, die dann mit 4,1% für den Oktober angegeben wird. Schauen wir mal, was daraus dann letzten Endes wird. Ja, dann geht es nochmal in das verarbeitende Gewerbe rein, in den Einkaufsmanager-Indizes und auch da darf man schauen, was im Endeffekt die Marktreaktion dann sein wird. Tja, also einiges an Zahlen, was ansteht und wie immer die alte Frage, was macht die Fed, was macht die EZB daraus? Und dieser Frage können wir natürlich jetzt mal in den Charts weitergehen, aber ich habe natürlich auch das FedWatch-Tool mit dabei und das schauen wir uns zuallererst mal an. So, versprochen ist versprochen, das FedWatch-Tool kann man relativ schnell beobachten und auch analysieren. Wir sehen, 90,4% der Befragten gehen von einer Zinssenkung am 7. November auf 4,5 bis 4,75 aus, das heißt eine Senkung um 0,25%, und nur 9,6 geht davon aus, dass da gar nichts passiert. Man ist momentan unentschlossen bei der Fed, das ist zumindest das, was ich so gelesen habe, der die eine oder andere Stimme meint, man könnte es auch durchaus zulassen, dass man einfach mal einen Zinssenkungsschritt überspringt. Wer sich da letztendlich durchsetzt, das wird sich zeigen. Und ist glaube ich auch relativ klar, dass wir hier ja noch gut nach zwei Wochen etwas mehr haben, bis es wieder zur Fed-Sitzung kommt, zur Meeting kommt. Und da kann natürlich die eine oder andere Zahl nochmal überraschen und das dürfte sicherlich hier auch nochmal die Stimmung beeinflussen. Aber momentan sieht es so aus, was dann wiederum bedeutet, dass der Dollar eben dann doch nicht so unter Druck gerät, wie er unter Druck geraten könnte, wenn die Zinssenkungserwartung deutlich größer wäre. Ja, und das sehen wir dann auch gleich im Chart. Den wir hier haben, den US-Dollar-Index, nach wie vor stark, eigentlich genau im Rahmen der Erwartung. Und ich habe ihn ja auch hier beim letzten Mal noch angedeutet, worauf gilt es denn zu achten in der vergangenen Woche, wenn wir hier so durchbrechen, ja, durch diesen Widerstandsbereich, ja, sehen wir halt eine starke Kerze, dann darf man davon ausgehen, dass es eher weiterläuft nach oben, sehen wir hier so eine Kerze, die sich dann zwar da durchschiebt, aber dann wieder runterverkauft wird und dann dementsprechend so ein Shootingstar ausbildet, dann darf man eher erwarten, dass der Markt wieder fällt oder der Dollar fällt. Und der Dollar hat sich entschieden, er ist durchgebrochen. Sie sehen in der aktuellen Woche diese super kräftige Kerze. Und da kann es sogar so sein, wenn es so bleibt, ja, das ist die entscheidende Sache dabei. Nach wie vor, wir reden jetzt hier über den Donnerstagmorgen. Alles Donnerstag, Sie sehen 2.47 Uhr Europazeit. Da sehen wir im Endeffekt, wenn es so bleibt, am Wochenende, heißt also morgen Abend, dann sehe ich hier gute Chancen, dass der Dollarindex tatsächlich wieder das Hoch hier bei rund 105,60, so ist in dem Dreh erreicht, vielleicht sogar durchbricht. Aber Sie sehen schon, dass wir hier ja doch einen längerfristigen Widerstandsbereich haben, der durchaus auch hier jetzt seine Wirkung entfalten könnte. Denn man muss natürlich auch sagen, dass selbst hier im September 23, hier im Februar 23 der Dollarindex immer wieder abgeprallt ist und da waren die Zinsen ja schon noch deutlich höher, als sie jetzt sind. Dann heißt also hier, ist natürlich hier die Frage, warum sollte denn jetzt auf einmal der Dollar da ausbrechen? ja, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Natürlich sind die anderen Währungen, ja, gegen die der Dollar dann hier ja auch gerechnet wird und gewichtet wird, die sind natürlich ebenfalls von Zinssenkung betroffen. Das heißt, das gesamte Verhältnis verschiebt sich eigentlich nur nach unten, bleibt aber vielleicht in der Spanne mehr oder weniger gleich. Nichtsdestotrotz sehe ich hier in dem ganzen Bereich von 105,50, ja, bisschen mehr, bisschen weniger, aber so in dem Dreh sehe ich hier doch einen starken Widerstand. Und wer hier noch irgendwie im Dollar-Index long ist, der darf gerne mal über Gewinnmitnahmen nachdenken, weil am Ende ist hier die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass man zunächst mal wieder runterläuft. Und wenn man runterläuft, dann reden wir hier eben tatsächlich über den ganzen Bereich von 103,50. Ja, so in dem Bereich kann sich das dann bewegen. Da warten erste Unterstützungen wieder. Ja, die sind auch nicht ganz so eng definiert, aber ja, das könnte so ein Ziel sein. Und wenn das erreicht wird und der Dollarindex wieder hochgeht, dann hätte der Dollar schon eine ganz gute Stärke bewiesen im Vergleich zu den Vormonaten. Ja, das muss ich hier auch ganz klar sagen. Ja, also schauen wir mal, wie es dann hier so weitergeht. Dann gehen wir zum Euro zum US-Dollar. Beim Euro zum US-Dollar hatte ich Ihnen ja hier in der letzten Woche gesagt, ja, da darf man abwarten, ob der Dollar nach dem Durchbruch hier, also Euro, dann wieder zu Stärke neigt, der Dollar also zur Schwäche neigt, ja, ob es tatsächlich reicht und wir hier so eine Art Hammer sehen. Den Hammer sehen wir nicht. Ja, das kann ich hier auch schon mal ganz klar sagen. Ich nehme mal so ein paar Linien raus, ich mache alle raus, ist ja sehr verwirrend. So, Sie sehen, da sehen wir ein bisschen mehr jetzt. Die Idee war ja, dass es, wenn es hier tatsächlich in der 200-Tage-Linie am Unterstützungsbereich, nämlich dem hier, wenn es da zu einer Umkehrung kommt, dann wäre die Möglichkeit da, dass der Euro sich wieder ein Stückchen erholt. Sie sehen hier den nächsten Widerstand dann zusammen mit der 200-Wochen-Linie. Das wäre so eine Möglichkeit, aber auf der anderen Seite, das ist gar nicht erst gekommen. Und selbst wenn es so gekommen wäre, wäre der Euro dennoch eher von der Tendenz her schwächer gewesen als der Dollar. Und das hat sich jetzt auch so gezeigt. Man ist gar nicht erst mehr hochgelaufen. Es gab leichte Korrektur hier noch in der letzten Woche, aber die hat gar nicht wirklich gereicht. Und gültig wäre sowas tatsächlich überhaupt erst, wenn das Hoch überschritten wurde. Und davon ist der Euro jetzt nun wirklich meilenweit entfernt. Ja, das heißt im Endeffekt, ja, es geht hier so ein bisschen wackelig hin und her. Wackelig heißt in Schwüngen, ja, es geht runter, dann korrigiert es jetzt aktuell wieder. Wen wundert's? Ja, wir sind hier auch an so einem Unterstützungsbereich angekommen. So, den kann man hier auch mal so ein bisschen hin und her schieben. Ja, Sie sehen es. Da ist ja so einige Price Action auch immer gewesen, eine Reaktion gewesen. Und da staunt es jetzt natürlich nicht, dass das Ganze jetzt wieder stattfindet. Nichtsdestotrotz ist aus meiner Sicht momentan eher der ganze Bereich ab 1,0680, ja, 1,0690, sowas in dem Dreh, das ist für mich jetzt hier relevant. 1,0660, alles so hier, was hier unten in den Tiefs angelaufen wurde, das ist der Magnet, um den es jetzt letzten Endes geht. Das heißt, hier darf man gerne darauf achten, was bei 1,0660,50 passiert. Gerne darf der Euro sich hier wieder etwas erholen auf 1,0780,90. Von mir aus darf es auch nochmal rüberlaufen. Wenn es richtig gut läuft für den Euro, geht es von da aus nochmal hoch auf die 1,08. Viel weiteres Potenzial sehe ich jetzt an der Stelle aber auch nicht. Wenn es richtig gut läuft für den Euro, dann fällt er aber auch nicht weiter als unter die 1,0660, sondern pendelt dann zwischen den Begrenzungen bei 1,0880, 1,0660, 50, irgendwo in dem Bereich zunächst mal so ein bisschen lang. Das ist eher so eine mittelfristige Betrachtung, aber Sie sehen, diese Range, die hat ja doch eine gewisse Bewandtnis. Jetzt komme ich ja doch wieder mit einigermaßen einen vielen Linien. Aber Sie sehen es, da ist man zumindest mal immer wieder im Schwerpunkt gewesen, mal rausgefranst, mal wieder reingelaufen, mal nach unten, nach oben durchgebrochen. Aber irgendwie so eine Relevanz hat dieser Bereich schon. Und da darf man gerne mal drauf achten, was der Euro dann letztendlich macht. Ich gehe nochmal schnell in den Tag rein. Ja, der Tageschart sorgt eigentlich für einigermaßen Ernüchterung. Sie sehen es, der Euro fällt direkt durch, ohne große Gegenwehr. Hier sehen wir auch mal ab und an, das ist dann hier der Freitag, der dann im Endeffekt die letzte Woche wieder ein bisschen nach oben gebracht hat. Aber das nenne ich das Konzept der ignorierten Kerze. Da wird sofort rausgenommen und dann geht es weiter runter. Jetzt deutet sich hier momentan an, dass ja, dass der Euro wieder so ein bisschen hochläuft. Auch das haben wir eben gesehen im Wochenchart. Sie sehen es ja auch an der Unterstützung. Aber auch hier braucht man sich jetzt nicht wirklich einer großen Euphorie hinzugeben. Selbst wenn der Euro ja nochmal hochläuft, laufen sollte, wäre hier bei 1,08, 50, 60, 70, 80. Ja, da wäre Schluss. Und dann würde hier vom Tageschart auf das Szenario Wochenchart letztendlich übergegangen werden können. Ja, dann würde das Ganze so aussehen. Das wäre so eine Möglichkeit. Dann wäre eigentlich der Bereich bei 1,0880 maximal dort mit dem der 200-Tage-Linie im Übrigen. Da wäre dann im Endeffekt ein guter Bereich, um nach Short-Einstiegen gegen den Euro für den Dollar auf Short zu halten. Sie sehen aber auch, ja, das Ganze kann sich dann halt auch ein bisschen hin und her ziehen. Ja, da kann man eben noch ein bisschen hochlaufen, vielleicht sogar bis auf die 1,09. Ja, das ist ein Bereich. Also wir reden von Bereichen und dementsprechend beobachten müssen Sie dann schon selber. Aber das ist der Bereich, auf den Sie dann achten können. Dann gehen wir zum US-Dollar, zum japanischen Yen. Wie gesagt, da achte ich jetzt ja schon mal so drauf. Ich werde mir da ein paar Sachen kaufen. Das iPhone ist in Japan etwas günstiger. Ja, da habe ich schon ein Auge drauf geworfen. Mal gucken, welche Spielereien ich mir noch kaufen könnte. Ja, vielleicht ist eine Seiko am Start. Das muss ich alles sehen. Aber das wären so Möglichkeiten, über die man dann natürlich guckt. Und ja, da ist natürlich ganz interessant zu sehen, was der Dollar macht. Ob es dann halt nochmal ein Schnäppchen gibt oder halt Normalpreis. Sei es drum. Ja, das sind so kleine Spielereien. Die sind jetzt aber auch nicht wirklich lebensentscheidend, muss ich auch dazu sagen. Ja, am Ende, was sehen wir hier beim US-Dollar? Der US-Dollar zeigt Stärke in der aktuellen Woche. Die letzte Woche war ja sehr verhalten, die Woche davor sehr verhalten. Man musste erstmal hier diesen gesamten starken Anstieg überstehen, verarbeiten, verdauen und jetzt geht es direkt weiter. Die Idee war ja eigentlich hier, dass wir selbst wenn wir hochlaufen, nochmal ein Stück abprallen, um dann naja, eigentlich nur kurz zurückzulaufen, einen kleinen Verschnaufer reinzusetzen, um dann wieder weiter nach oben zu gehen. Das war so eigentlich so die Idee. Tatsächlich, jetzt in der aktuellen Woche läuft der US-Dollar hoch und es sieht danach aus, ja, man darf auch nicht vergessen, jetzt haben wir hier diese Unterstützungslinie, diese kleine Trendlinie, die ja durchbrochen wurde. Es sieht sogar danach aus, als ob wir hier tatsächlich auch durchlaufen und der Dollar direkt weitergeht. Man muss jetzt natürlich nach so einer Stärke mit einer entsprechenden Korrektur rechnen. Da kann ich mir vorstellen, dass diese aber auch wieder über die Zeit abläuft. Ja, das heißt, so kleinere Spinning-Tops kann man dann mit einrechnen. Das würde das Ganze dann eben so gestalten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass hier dann tatsächlich diese Aufwärtstrendlinie dann nochmal wieder dient, um so ein bisschen Unterstützung zu geben, um dann hier einfach den Dollar wieder hochzutreiben. Momentan, zumindest von der Chance her, sehe ich den Dollar nach wie vor stärker. Und das kann durchaus auch bedeuten, dass wir nochmal über die 160 Yen laufen zum Dollar und vielleicht sogar darüber. Das muss man sehen, denn nach wie vor, ja, der Yen ist nach wie vor schwach und auch hier diese kleine Zinserhöhung, die mal da kam beim japanischen Yen, was waren wir da, 0,1 irgendwas, ja, das ist ja letzten Endes nicht wirklich so entscheidend. Selbst natürlich in den Dimensionen, wo Carry Trades gemacht werden, kann das schon natürlich etwas verstörend wirken, aber Sie sehen es, am Ende ganz so schlimm und deutlich ist es dann eben auch nicht. Heißt also, der US-Dollar hat weiter eine gewisse Stärke. Dann gehen wir zum Pfund, zum US-Dollar. Ja, das britische Pfund folgt hier im Endeffekt der Prognose von der letzten Woche. Ich bin ja auch hier davon ausgegangen, dass man eigentlich, ja, selbst wenn man hier so ein bisschen verschnauft, weiter runterfällt und die aktuelle Woche macht es ja auch deutlich. Das Ziel bei 1,2850. Bisschen drunter vielleicht, ist nach wie vor da. Auch hier haben wir die Aufwärtstrendlinie, die ich hier mal eingezeichnet habe. Aber die kann man natürlich auch so ein bisschen hin und her schieben. Ja, dann haben wir hier nochmal so einen Durchbruch, einen Fehlausbruch. Ja, aber das hier ist eigentlich schon ganz interessant. Das heißt also hier als Kreuzunterstützung wäre dann die 1,2850 zu nennen. Das wäre so eine Möglichkeit, die man dann nehmen könnte, um vielleicht eine Korrektur mit einzupreisen auf rund 1,30, um aber von dort aus weiter abzuverkaufen. Und dann kann ich mir tatsächlich auch weiter vorstellen, dass das Pfund die Schwäche weiter zeigt und der Dollar weiterhin die Stärke hat, die er eigentlich dem Pfund gegenüber auch hat. Und dann reden wir zunächst mal über die 1,2750,60 und dann reden wir als nächstes über die 1,26 als erste Ziele. Und wenn es für das Pfund gut läuft, dann reicht das auch, dann bewegen wir uns eher mittelfristig seitwärts. Und dann haben wir eigentlich schon ein ganz gutes Niveau für das Pfund erreicht. Dann sind wir nämlich eine Etage höher und bleiben dann hier so in dem Bereich. Das muss man alles sehen, das ist Zukunftsmusik. Aber als erste Idee ist, dass wir hier jetzt so langsam in den Bereich kommen bei 1,2850, dass es wieder ein bisschen nach oben prallt, um von dort aus weiter abzuverkaufen, das Pfund also weiter zu schwächen. Ja, das muss man da mal gucken. Hier bitte auch immer auf die Kerzen achten und schauen, was da letztendlich genau geht. Ja, dann haben wir es aus den australischen Dollar zum US-Dollar. Hier können wir es im Endeffekt relativ kurz machen. War schwach, bleibt schwach, wird auch schwach bleiben, zumindest kurzfristig. Selbst wenn hier der Abprall nochmal kommt, auf die 0,67, mehr oder weniger glatt, wäre das eher so eine Situation, wo man nochmal den Dollar, australischen Dollar verkaufen könnte, mehr auf den US-Dollar setzen könnte, um dann eben auf die 0,6480, sagen wir rund 0,65 zu gehen, also 65 US-Cent, US-Dollar-Cent. Das wäre so ein Ziel, das für den australischen Dollar auch relativ angenehm wäre, denn wir waren schon mal tiefer. Und im Endeffekt wäre das dann so ein Startpunkt, um wieder nach oben zu laufen, um letzten Endes hier auch das ganze Thema der Seitwärtsbewegung auch weiter voranzutreiben, aber auch weiter zu verfolgen. Denn im Grundsatz ist man hier ja eher, Sie sehen es, mittelfristig seitwärts unterwegs mit der einen oder anderen Fehlinterpretation des Ganzen, also Fehlausbruch nach unten, Fehlausbruch nach oben. Aber die Range ist doch recht deutlich zu sehen und da bewegen wir uns eben aktuell von oben nach unten. Und wie es dann eben so zu erwarten wäre, wäre dann auch von unten nach oben zu sehen. Und ob das jetzt hier anfängt bei 0,65 oder tatsächlich noch ein bisschen drunter, das muss man sehen. Es kann auch hier zu einem Fehlausbruch nochmal kommen, so ein Spike. Ja, das muss man dann schauen. Aber wer jetzt aktuell short ist, für den wäre so ein Kursziel zu sehen bei 0,65. Letztes Währungspaar, der US-Dollar zum Schweizer Franken. Und hier ist der US-Dollar eben doch nicht so stark wie in den anderen Währungen. Ja, man geht hier auch noch aktuell ein bisschen hoch. Aber ich kann auch das hier entsprechend schon mal stehen lassen, was in der Vorwoche galt, selbst wenn der Dollar hier durchbricht. Nochmal hier das Hoch von der Woche vom 12. August bei rund, was haben wir da, 0,8750, so in dem Bereich. Selbst wenn das mal erreicht wird, sollte das als Widerstand dienen, um den Dollar, US-Dollar wieder nach unten zu führen und idealerweise aber auch nur bis an das Maximum zu bringen, hier bei rund 84 Rappen. Also das wäre so ein Punkt, auf den darf man dann achten. Der US-Dollar sollte aus meiner Sicht hier weiterhin schwach bleiben. Ob es jetzt so eine starke Schwäche ist, heißt also, dass der Abprall oder der Verfall so stark ist, das glaube ich jetzt auch nicht. Man ist ja hier in einem bekannten Fahrwasser. Die Fed wird sich aktuell, so sieht es zumindest aus, Sie haben es gesehen, eher zurückhaltender zeigen mit den Zinsschritten, wenn überhaupt einer kommt, das muss man dann sehen. Aber momentan ist es eben so, ja, da dürfte der Dollar eine gewisse Stärke haben, aber eben jetzt nicht auf einmal zu Höhenflügen ansetzen, denn das Potenzial ist ja nun auch nicht da. Das heißt also, man darf eher danach schauen, ob es Verkaufssignale für den Dollar gibt, Kaufsignale für den Schweizer Franken gibt. Und das sind dann eben die Bereiche bei rund 87 Rappen, 87 Rappen 50. Wenn es richtig gut läuft für den US-Dollar, dann kommt man vielleicht hoch auf die 0,88, also 88 Rappen 30, sowas in dem Dreh. Sei es drum, ja, all das sind Zonen, wo der Dollar eher nach unten abprallen dürfte, als dass er weiter nach oben steigt. Damit kommen wir endlich zum Gold. Und das Gold legt eine Verschnaufpause ein, Ich bin ja schon beim letzten Mal davon ausgegangen, eigentlich, dass wir hier jetzt noch ein bisschen hochlaufen, aber gar nicht mehr so richtig weiterkommen. Jetzt sind wir hier im Hoch, und das ist schon wirklich beachtlich, auf 2772 Dollar gekommen. Jetzt geht es aktuell, ja, danach sieht es zumindest aus, wieder runter. Und eigentlich bewegen wir uns hier tatsächlich jetzt in dem Bereich, den ich auch angedeutet hatte, ja, nur von dem Niveau jetzt hier, dass wir uns jetzt hier so langsam seitwärts bewegen. Ja, und das könnte interessant werden. Und ich hatte es schon beim letzten Mal gesagt, das wäre so eine Situation, wo man dann vielleicht das gleiche sieht wie hier in der Zeit vom April bis zum Juli diesen Jahres. Eine Seitwärtsbewegung mit dem Ausbruch nach oben. Und das wäre natürlich gewaltig. Das wäre gigantisch. Das wäre die Korrektur auf Zeit, die Konsolidierung, die Trading Range, die im kurzfristigen Bereich vielleicht sinnvoll ist zu handeln. Im Wochenchart sehen Sie selbst nicht wirklich. Das wäre so eine Möglichkeit, auf die man jetzt achten kann. Voraussetzung ist dafür, dass das Gold hier den Wochenschluss so macht, wie wir das auch sehen. Das heißt also, dass wir hier einen Shootingstar haben, der dann das Gold eben nach unten drückt, aber eben nicht zu weit, dass wir dann hier im Bereich von irgendwas bei 2630 Dollar, also dort eben entsprechend wieder nach oben laufen, um von dort aus vielleicht nochmal den Durchbruch zu wagen und zu gucken. Aber dass wir dann im Endeffekt ein solches Bild verfolgen, wie gesagt, ähnlich wie im Frühjahr bis zum Sommer diesen Jahres, das wäre das Idealszenario. Wenn es nicht so gut läuft fürs Gold, dann landen wir nämlich ziemlich zügig bei 2520, 30. Dann darf es von dort aus nach oben gehen. Das kann ich mir auch vorstellen, wobei mein Favorit tatsächlich eher die Seitwärtsbewegung ist. Aber wer entscheidet das? Natürlich der Markt, nicht wir. Unsere Aufgabe ist es zu beobachten, die Schlüsse daraus zu ziehen und es halt entsprechend zu positionieren. Das heißt, ich wäre hier mit dem Short eher vorsichtig. Da kann man auch hier mal kurzfristig gucken. Aber ich würde jetzt hier nicht darauf setzen, dass man eine große Bewegung hat. Das wäre aus meiner Sicht eher Zufall. Also Zufall heißt im Endeffekt eher unwahrscheinlich. Man kann aber mal durchaus schauen, ob man hier Kaufsignale findet in dem ganzen Bereich bei 2630 Dollar, um dann sich entsprechend zu positionieren mit der Erwartungshaltung eines weiteren Durchbruchs in Richtung 3000 Dollar. Ja, also die Stärke ist nach wie vor da, deshalb werden eher Kaufsignale auf niedrigem Niveau zu präferieren, als dass man hier jetzt versucht, kurzfristig mal irgendwie ein paar Cent mitzunehmen, um Short zu verkaufen. Dann gehen wir ins Silber. Beim Silber ein ähnliches Bild auf doch relativ hohem Niveau. Auch hier sind wir ja letzten Endes wieder runtergelaufen. Wir schauen mal, ob wir beim Allzeithoch sind. Ich glaube noch nicht. Nee, Quatsch, sind wir nicht. Das lag ja dann hier irgendwo bei, genau bei 38 oder noch mehr. Muss ich aber mal gucken. Hier bei 50. Genau, 49, 48. Da haben wir das Allzeithoch beim Silber. Oder genau, 49, 82. Also knapp 50 Dollar. Da sind wir noch weit von entfernt. Nicht so wie beim Gold. Und im Endeffekt, ich möchte zurück im Wochenchart. Im Endeffekt sind wir hier auf dem ja doch relativ hohem Niveau bei 34 Dollar im Widerstandsbereich. Jetzt den Shooting Star, wir sind hochgelaufen, relativ hoch gesprungen. Die Idee war beim letzten Mal ja eigentlich, dass wir hier wieder runterkommen und so ein bisschen seitwärts bewegen. Aber die letzte Woche war sehr stark, der Sprung nochmal nach oben. Aber dann stößt man sich den Kopf an der Decke sozusagen. Ich weiß, wovon ich rede. Dann ist jetzt die Erwartungshaltung eher so zu sehen, dass wir jetzt wieder ein Stückchen runterlaufen. Ich wäre aber auch hier mit Shorts vorsichtig. Kann man mal den Punkt bei 31,50 anschauen, was hier passiert. Aus meiner Sicht nach wie vor ist es interessanter, hier nach Korrektursignalen oder nach einer Abwärtsbewegung, nach Kaufsignalen zu schauen, um sich dann eben langfristig zu positionieren oder mittelfristig für weitere Hochs zu positionieren, die hier noch lange nicht vom Tisch sind. Die Alternative wäre, dass wir nach dem Fehlausbruch hier weiter nach unten laufen, reden wir über die rund 29 Dollar und dann im schlimmsten Fall auf rund 27,50 laufen, um dann dort so seitwärts zu gehen. Also das wäre das Szenario. Idealerweise, und das ist auch mein Favorit, bewegen wir uns nochmal zurück auf die rund 32, 15, 20, je nachdem, wie stark der Markt dann eben sich daran beteiligt. Also das sind so Bereiche, da kann man mal schauen, ob es Kaufsignale gibt, vielleicht auch auf Tagesbasis, um dann eben sich zu positionieren für die Fortführung der Rallye. Schneller Blick aufs Öl. Das Öl ist in dieser Woche wieder etwas im Korrekturmodus, heißt also, es läuft nach oben. Aber Sie sehen es, alles ist hier sehr, sehr unbefriedigend. Unbefriedigend heißt, egal was passiert, es lässt sich praktisch zumindest auf Wochenchartbasis, möglicherweise auf Stundenbasis, aber eher kurzfristig handeln, alles in sich verschachtelt und verschoben. Ja, die eine Kerze sitzt in der anderen drin. Klassische Phase oder klassisches Signal für eine Seitwärtsbewegung, denn trendierend sieht das hier nicht aus. Ja, und damit ist eigentlich hier die Idee auch relativ deutlich. Die gleiche wie beim letzten Mal. Ich zeige sie aber nochmal neu ein, dass wir hier vielleicht schon nochmal ein bisschen hochlaufen. Okay, 83, 50, 60 oder 73, 50, 60, das eher. Ja, ein Stückchen hoch, aber uns dann wieder runter bewegen auf 66 Dollar. Und wenn es richtig schlecht läuft, eben auch nochmal tiefer. Aber idealerweise sollte das ausreichen und ich verweise nochmal darauf. Da steckt ja auch viel Politik mit drin. Einmal natürlich die Politik der OPEC. Dann reden wir über die Rohöllagerbestände, die jetzt momentan auch relativ stark sind in den USA. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir dann wieder das ganze Thema Konflikt im Nahen Mittleren Osten. Tja, da dürfen sie aus der Gemengelage was raussuchen. Der Markt versucht das auch. Und das sehen wir dann hier dementsprechend an den Bewegungen. Das heißt also, das Öl ist nach wie vor für mich jetzt am wenigsten interessant, irgendwie einen Trade rauszuarbeiten, weil jede Bewegung relativ kurz ist. Und nochmal, es mag intraday anders aussehen, aber jetzt auf Tages- und auch auf Wochenbasis, insbesondere auf Wochenbasis, völlig uninteressant, weil es da, und das haben wir gesehen, ja doch deutlich interessantere Werte gibt. Und auf die kann man sich dann ja auch mal konzentrieren. Und zu guter Letzt gehen wir in die Kryptos. Wir starten mal mit dem Bitcoin. Also der Bitcoin war beim letzten Mal ja doch relativ stark in der letzten Woche. Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass wir hier jetzt tatsächlich weiter nach oben gehen könnten. Ja, mit der Option eben bei rund 73.400, 500, 600, sagen wir rund 74.000 entsprechend abzuprallen, nach unten zu laufen und eben nochmal den Gesamtbereich von 65.800, 600, 500, 66.000 zu testen, um von dort aus idealerweise wieder nach oben durchzustarten oder eben direkt durchzubrechen. Ja, also wie auch immer, ich bin nach wie vor positiv gestimmt für den Bitcoin, zumindest was die Charttechnik angeht. Das interessiert uns ja hier an der Stelle. Na, ich bin ja hier nicht Satoshi, sondern ich kann dir auch nur den Chart entsprechend hier darstellen. Und momentan sieht es auch danach aus, ob es tatsächlich so kommt, wenn auch nicht so zügig. Hier muss man wirklich aufpassen, also hier gab es schon die Korrektur in der aktuellen Woche. Da ist man wieder so ein bisschen zurückgelaufen, wieder hochgekommen. Das ist ein erstes Zeichen von Stärke. Ja, wir sind nach wie vor hier nicht wirklich überkauft. Auch das ist doch durchaus ganz wichtig. Wenn jetzt aber hier gezögert wird, dann wäre tatsächlich hier die Option zu nennen, und damit darf man durchaus rechnen, dass es zunächst mal hier hochläuft, ja, um dann abzuverkaufen. Das wäre tatsächlich nicht wirklich wünschenswert. Also das wäre ein Fehlausbruch an entscheidender Stelle, nämlich hier am Allzeithoch mit dem Shootingstar, ja, sowas in der Art, wenn Sie sowas sehen, oder ein Bearish Engulfing, also wie auch immer eine Umkehrformation, ja, dann wäre das durchaus negativ zu werten. Das könnte den Bitcoin nämlich dann eher weiter nach unten treiben. Und nach unten würde bedeuten irgendwas mit 60.000, 62.000 Dollar, wenn nicht sogar, und das wäre das Schlimmste aller Szenarien, der ganze Bereich um rund 54.000, 53.500, wenn man sowas dann sieht, das wäre durchaus negativ. Also schauen wir mal, dass wir hier zunächst mal den ganzen Bereich von rund 63.000 halten. Wenn es gut läuft, den Bereich um 68.800, also rund 69.000. Wenn es richtig gut läuft, dass es gar kein Fehlausbruch wird und dann eben 90.000 bis 100.000 ins Spiel kommen. Alles Zukunftsmusik. Ja, wir müssen sehen, was der Bitcoin hier am Allzeithoch macht. Das ist die entscheidende Stelle und das werde ich natürlich auch weiter mit ihm beobachten. Klarer Fall und dementsprechend bleibt es spannend. Ja, und zu guter Letzt geht es ins Ethereum. Das Ethereum ist nach wie vor schwach gegenüber dem Bitcoin, ja, aber auch schwach gegenüber dem Dollar. Ich bin ja hier in der US-Dollar-Bepreisung. Und wir sehen auch hier, dass jede Bewegung im Endeffekt in Frage gestellt wird in der folgenden Periode. Ob es jetzt der Abverkauf wird, der sofort wieder hochgekauft wird, ob es der Kauf wird, der sofort wieder abverkauft wird. Man bewegt sich seitwärts, man ist sehr zurückhaltend. Und hier der Widerstandsbereich bei rund 2.850 Dollar hat offensichtlich hier schon seine Wirkung. Dann haben wir hier den gewissen Unterstützungsbereich bei rund 2.150, 2.200 Dollar. Danach sieht es momentan aus, dass wir uns hier so lang bewegen, wobei ich hier eher nennen will 2.400, 2.370 Dollar als Tiefpunkte. Also Sie sehen, man schiebt sich hier schon so ein bisschen hoch, aber alles sehr, sehr, sehr verhalten. Es ist tatsächlich so sieht es jedenfalls aus, dass den Käufern der Mut fehlt, den Verkäufern aber auch die Fantasie fehlt, dass es Ethereum wirklich abstürzen könnte. Ja, und so spielt man sich die Bälle so ein bisschen hin und her, aber Euphorie auf jeglicher Seite sieht halt anders aus. Relativ langweilig. Am Ende ist es immer das gleiche Thema, wenn man sich langfristig und fundamental auch für Ethereum begeistert, dann sehen wir hier eher natürlich Kaufkurse. Wenn man eben dann sagt, ja, ich spekuliere eben dann auf die Bewegung auf 5.000 und darüber hinaus, das wäre so eine Idee, die man dann verfolgen möchte, dann sind das natürlich interessante Kurse, denn ja auch jeder Abverkauf nochmal interessant. Wer jetzt aber kurzfristig to the moon will, der hat natürlich eher schlechtere Karten, weil der Mond eben immer noch weit entfernt ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Rakete auch noch nicht gestartet ist. Ja, da sitzt man dann da, ist vielleicht schon angeschnallt, aber nichts passiert. Und das ist die Situation, die wir hier bei Ethereum haben. Da bin ich eher positiver für den Bitcoin, muss ich ganz klar sagen. Ja, dann darf man sich als Krypto-Freund vielleicht eher nochmal mit dem Bitcoin beschäftigen und dort seine Chancen suchen. Ja, damit haben wir es auch wieder für Fast and Forex für diese Woche. Sie haben es vielleicht gehört, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Woran liegt es? Ist auf der einen Seite ist es kühl, etwas kühler. Wir haben so irgendwie 10 Grad, ist zwar Sonne in Peking, aber ich habe ja kaum warme Klamotten mit. Es geht schon, ich habe irgendwie so ein Hoodie mit dabei und noch so eine etwas sportivere Jacke, so ein Second Layer oder sowas, ein relativ leichtes, windabweisendes Teil, das passt schon. Aber ich bin hier die ganze Zeit am Reden mit den, mit der Geschäftsführung, mit dem Direktor oder dem Direktor von der Society hier, von der Mitgliedsgesellschaft, der IFTA. Und ja, es sind auch nochmal doch durchaus harte Verhandlungen, deutliche Fragen, die hier im Raum stehen, weil man natürlich eine ganz klare Erwartungshaltung auch hier an die IFTA hat. Ja, es geht natürlich immer darum, wie können wir allesamt erfolgreich sein und zwar am besten gleich. Und wenn es nicht gleich ist, dann bitte doch morgen. Ja, so, und da kommt dann einiges an Gesprächen zusammen, macht aber auch Spaß. Ich meine, sonst würde ich es auch nicht machen und dementsprechend will ich mich auch nicht beschweren. Nichtsdestotrotz, ja, ich brauche erstmal ein Halsbonbon. So, in dem Sinne, Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder am Montag, dann mit der Marktwoche. Ja, und bis dahin, ja, schönes Wochenende, alles Gute, Ihr Wiederhalt.